Energy X Follow, die Social Influence Show.
Schönen Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die, ich würde sagen, aktueller nicht sein könnte. Die Paralympischen Spiele 2024 in Paris, die sind quasi gerade eben über die Bühne gegangen. Und von Frankreichs Hauptstadt Paris, direkt zu uns ins Studio, ist Paraschwimmer Andreas Ehrenhofer. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, danke fürs Spontansein. Ich glaube, du bist der Spontanste bisher, was natürlich sehr schön ist. Neben deiner herausragenden Leistung und generell der herausragenden Leistung von allen SportlerInnen bei den Paralympics dieses Jahr, sind die Paralympics gerade, muss man sagen, leider auch aus einem anderen Grund in den Medien präsent. Und der Grund ist weniger erfreulich. Ich glaube, jeder, der irgendwie auf Social Media unterwegs ist, hat es mitbekommen. Der Comedian Luke Mockridge hat sich lustig gemacht über die Paralympischen Spiele. Und die Reaktion vom Internet ist ganz klar eine, nämlich es gibt einen riesengroßen Shitstorm. Und auch über diesen Skandal werden wir heute in unserer Folge sprechen. Also Andreas, ich freue mich, dass du da bist und dass wir heute einerseits über diesen Skandal sprechen, aber andererseits auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken und dich vielleicht ein bisschen persönlicher kennenlernen dürfen.
Es wird sicher eine spannende Show, ich freue mich schon.
Ich glaube auch, eine Stunde haben wir Zeit dafür. Ich bin übrigens die Alina und ich bin nicht alleine da. Petram und Ilja sind wie immer am Start.
Hallo.
Und ihr werdet heute auch ein bisschen über das Thema Shitstorm sprechen, ein bisschen eingehen, was läuft da so auf Social Media ab, weil da gibt es auch aber spannende Hintergründe dazu. Also ja, ich glaube, es wird eine sehr, sehr coole Folge. Alle Leute, die das jetzt hören, schön, dass ihr da seid. Bleibt unbedingt dran. Heute bei uns im Studio Paraschwimmer Andreas Ehrenhofer. Wir haben ihn schon kurz vorgestellt, aber jetzt nochmal für alle. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du bist quasi gerade direkt aus Paris eingeflogen, oder?
Ja, wirklich. Vor 24 Stunden bin ich noch im Flieger gesessen und jetzt schon bei euch im Studio. Das freut mich sehr.
Schön. Ich glaube, es war noch nie einer so spontan, oder, Petram, Ilja? Ich glaube.
Noch nie, nein.
Also für das hast du schon mal einen Award von uns verdient. Danke, danke dafür. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wer du bist, was du machst, warum warst du gerade in Paris bei den Paralympics?
Ja, mein Name ist Andreas Ehrenhofer. Ich bin österreichischer Paraschwimmer. Hatte vor 10 Jahren einen Unfall, der mich in den Rollstuhl gebracht hat. Habe dann den Sport für mich entdeckt und da eigentlich aus dem Hobby heraus dann meinen Beruf gefunden, was ja eigentlich wirklich was Wunderschönes ist. Und mittlerweile darf ich mich zu einem der schnellsten Schwimmer der Welt zählen. Und so habe ich mich für die Paralympics qualifiziert und war jetzt 3 Wochen in Paris dabei.
Wahnsinn. Was ist das Paris-Fazit von diesem Jahr?
Ja, ein unglaubliches Erlebnis. Also ich habe schon viel erlebt im Leben, aber das werde ich nie vergessen. Unglaublich große Spiele, also Wahnsinn Sportveranstaltungen, die Leute mega motiviert, begeistert, die Zuschauer, 17.000 Leute in der Schwimmhalle, so laute Stimmung,
extrem,
dass man nicht einmal miteinander reden hat können. Also mir fährt jetzt gerade wieder die Gänsehaut auf, wenn ich mich daran erinnere. Das war richtig, richtig cool. Bei mir ein bisschen ein weinendes Auge, weil ich dazwischen leider kurz krank geworden bin und mit 40 Grad Fieber im Bett gelegen bin.
Oh, also richtig krank.
Also richtig krank, das ist mir leider wirklich, wirklich schlecht gegangen.
Das hat dich bei den Bewerben dann auch eingeschränkt oder wie hat sich das ausgewirkt?
Leider, genau bei meiner Paradedisziplin bin ich eben mit 40 Grad Fieber im Bett gelegen mit einem viralen Infekt. Das ist wirklich der allerschlechteste Moment,
Zeitpunkt,
der passieren kann. Eines der schlimmsten Dinge, die mir im Leben passiert ist und ich bin schon mal fast ertrunken, also die Latte liegt da sehr tief.
Ja.
Aber es ist so, also man bereitet sich jahrelang auf den Moment vor und da habe ich dann leider nur zuschauen dürfen und nicht mit dabei sein können. Aber bin Gott sei Dank dann wieder gesund geworden, habe in den anderen Bewerben noch starten können, nachdem ich mich insgesamt in 6 Disziplinen qualifiziert habe und bin dann da noch in den Top 10 geschwommen, also ein versöhnliches Abschiedsrennen und mit der Familie im Rücken war es dann wirklich ein geiles Erlebnis, in dieser Riesenschwimmhalle zu schwimmen.
So nach 40 Grad Fieber, absoluter Wahnsinn. Da will man wissen, was wird dann passieren, wenn die Krankheit nicht gewesen ist. Ich meine, es waren ja nicht deine letzten Paralympischen Spiele. Wir werden später auch noch drüber sprechen, was jetzt so deine Ziele sind für die Zukunft. Jetzt aber nochmal zum Event, zu Paris an sich. Wenn man dann im Wasser ist, kriegt man das dann mit? Die Stimmung außen, die Leute, was los ist?
Also für mich ist ein ganz wichtiger Punkt auch das mentale Training. Hat bei mir den gleichen Stellenwert, genauso wie Techniktraining und Krafttraining, Ausdauertraining und alles. Dementsprechend habe ich mich schon jahrelang auch mental auf diesen Moment vorbereitet, weil es einfach schon was anderes ist, ob man allein in der Schwimmhalle ist oder ob da jetzt 17.000 Leute schreien und es geht einfach um paralympische Medaillen. Es ist natürlich allein, wenn man in diesem Vorstartbereich sitzt und wartet, bis man endlich rein darf und man hört da schon die Leute schreien. Also es ist ein ultimatives Gefühl, alles kribbelt im Körper, man ist wahnsinnig nervös, weiß, jetzt ist der Moment, auf den ich so lange hintrainiert habe. Aber man muss sich darauf vorbereiten und das ist dann der Moment, wo ich sage, das sind die Besten der Welt, ein jeder hat eine perfekte Schwimmtechnik, ein jeder hat Muskeln bis zum Maximum auftrainiert. Der einzige Unterschied ist da dann wirklich der Kopf und der, der dann mental am stärksten ist, wird dort in diesem wahnsinnig top besetzten Rennen einfach gewinnen.
Du hast es gerade gesagt, man trainiert ewig lang hin auf diese Spiele. Dein ewig lang hintrainieren, das hat ja irgendwo mal gestartet. Vielleicht gehen wir kurz zurück. Dein Unfall, wie du gesagt hast, ist jetzt 10 Jahre her. Und das Unglaubliche, was man an der Stelle sagen muss, das war ein Unfall im Wasser. Also eigentlich absurd, wenn man denkt, dass Wasser jetzt dein Leben ist. Vielleicht kannst du darauf kurz eingehen.
Ja, es schließt sich irgendwie der Kreis und ich bin schön, dass das auch wieder positiv gefunden ist. Natürlich mein Unfall, damals mit 17 Jahren, ein sehr prägender Moment in meinem Leben. Von einer Sekunde auf die nächste war nichts mehr, wie es war. Ich habe einen Kopfsprung ins Wasser gemacht. Mhm. Das Wasser war allerdings tief genug, also ich bin nicht am Boden aufgekommen, sondern einfach nur durch den perfekten Winkel, wenn man so will, auf die Wasseroberfläche. 3 Halswirbeln gebrochen und konnte von einer Sekunde auf die nächste von den Schultern abwärts nichts mehr bewegen oder spüren. Und wenn meine Cousins mich nicht gleich rausgefischt hätten, wäre ich damals immer trunken. Sage immer, ich bin jetzt in meinem Bonusleben, ja. Und von diesem Bonusleben möchte ich eben alles genießen. Es könnte schon vorbei sein und es ist jetzt eigentlich für mich schon eine Riesenzugabe, das alles trotzdem noch erleben zu dürfen.
Und dann solche riesengroße Ereignisse mitzunehmen wie die Paralympischen Spiele. Wahnsinn. Man muss aber sagen, ist ja auch nicht einfach so passiert, sondern harte Arbeit, hartes Training. 10 Jahre ist der Unfall her, was ist dann passiert? Wann hast du entschieden, du gehst ins Wasser, wie kamst du zum Schwimmen? Es ist ja wirklich unglaublich.
Ja, es ist eine wahnsinnig schwere Zeit gewesen, natürlich direkt nach dem Unfall. Ich habe viel in der Schule verpasst, weil ich einmal ein Jahr lang im Krankenhaus war. Viele Therapien und Reha und vor allem das allererste, was ich nach meinem Unfall gehört habe, war der Arzt, der mir gesagt hat, dass ich die Arme und die Beine nicht bewegen kann und dass es auch nie wieder besser werden wird. Was für einen 17-jährigen sportbegeisterten Burschen eine Wahnsinnsdiagnose ist. Also wie soll ich das verarbeiten? Mhm. Zum Glück hat er nicht recht behalten und ich habe in den Therapien dann doch wieder einiges an Funktionen zurückgewinnen können, dass ich heute die Arme wieder einsetzen kann. Aber war viel Arbeit, war sehr schwer, auch für den Kopf, sehr schwer, wenn man nur im Bett liegt und nichts bewegen kann, hat man viel Zeit nachzudenken und hauptsächlich kommen da nicht schöne Dinge, über die man nachdenkt. Aber wichtig ist es da trotzdem, das Ziel nicht aus Augen zu verlieren. Ich wollte unbedingt versuchen, so viel wie möglich im Leben wieder zurückzugewinnen und machen zu können. Das ist mir dann Gott sei Dank gelungen und habe vor kurzem auch da ein Reel auf meinem Instagram-Account gepostet, wo man das nochmal nachschauen kann, was ich da so erlebt habe. Und ja, irgendwann wollte ich wieder mal ins Wasser, weil auch wenn es mir das Genick gebrochen hat, habe ich davor viele schöne Momente im Wasser erlebt und wollte irgendwie mich wieder versöhnen. Und zwar das Kopf unter Wasser gehen war ein langes Problem, aber mittlerweile habe ich mich da wieder versöhnt und kann jetzt eben meinen Beruf als Schwimmer wieder im Wasser ausüben.
Das heißt, du warst vorher schon, Schwimmen war vorher schon deine Leidenschaft?
Sport allgemein. Also ich war eigentlich da mehr Allrounder, nicht so wie jetzt auf eins spezialisiert. War gern Fußball spielen mit den Freunden, Beachvolleyball, alles Mögliche, so also überall dabei, aber nichts der Beste. Und Schwimmen habe ich dann eigentlich erst nach meinem Unfall für mich entdeckt, weil halt als querschnittgelähmte Person ist natürlich im Wasser sehr angenehm, weil der Körper einfach leichter ist. Und wo ich an Land am Boden liegen würde und mich nicht bewegen kann, kann ich im Wasser ein bisschen treiben, mich bewegen selber. Ich brauche den Rollstuhl nicht. Und es fühlt sich ein bisschen wie Fliegen an für mich. Und diese Freiheit, nicht den Rollstuhl zu brauchen, ist wunderschön. Und so ist dann aus den Therapien ein Hobby geworden, dass ich einmal in der Woche gern schwimmen gegangen bin. Und aus dem Hobby dann irgendwie mein Beruf, weil ich da doch eine Begabung dann gehabt habe, bei Wettkämpfen gut war und irgendwann den Punkt dann gefasst habe, ich möchte das professionell machen, ich möchte irgendwie Geld aufstellen, dass ich auf große Wettkämpfe fliegen kann, bis das eben heute so weit ist, dass ich meinen Weltrekord halt einer der schnellsten Schwimmer der Welt bin und jetzt gerade bei den Paralympics war.
Ich wollte gerade sagen, absoluter Wahnsinn, der Unfall im Wasser vor 10 Jahren und jetzt sitzt du da und hast einen Weltrekord im Schwimmen. Echt unglaublich, wie du da wieder die Lebensenergie gefasst hast, den Mut gefasst hast und gesagt hast, ich bleib da dran. Ich glaube, die Motivation gibt es jetzt auch für die nächsten Paralympischen Spiele, für die nächsten Bewerbe. Darüber werden wir später auch gleich noch sprechen, auch noch neben ein paar weiteren spannenden Themen. Also bleibt unbedingt dran, wir sind gleich wieder zurück. Andreas, du kommst straight aus Paris von den Paralympischen Spielen. Jetzt waren es aber nicht deine ersten, sondern in Tokio warst du auch schon mit dabei.
Genau, genau.
Wie war das anders als jetzt Paris? Ist es irgendwie dann immer das Gleiche oder ist es immer noch aufregend gewesen?
Ja, was jetzt schon mal sehr praktisch ist, ist, dass der Jetlag wegfällt.
Ja, das stimmt. Das ist
ein Riesenunterschied zu Tokio. Und sonst natürlich der Riesenunterschied, dass Tokio damals noch in der Corona-Zeit war. Sehr, sehr strikte Regeln, alles sehr eingeschränkt, keine Zuschauer erlaubt. Und jetzt in Frankreich, wo eine Mörderstimmung war. Also ist jedes Rennen ausverkauft, Leute vor dem Stadion, die Autogramme haben wollen und Fotos mit uns machen wollen. Und das waren da schon die zwei Gegenteile zwischen niemand und alle. Aber sehr spannend und Paralympics sind, glaube ich, immer alle für sich. Also hat jeder seine Eigenheiten, jeder seine Besonderheiten. Und ich habe beides sehr cool gefunden und es sehr genossen, dass ich jetzt schon zweimal dabei sein habe dürfen.
die Stimmung, die dort so vorherrscht, die kriegt man ja bei dir auch auf Instagram mit. Du bist ja auf Social Media sehr aktiv. Du hast es vorher schon kurz angesprochen, du machst es aber nicht alleine. Du hast da großen Rückhalt von Familie, von Freunden. Wie schaut das bei dir aus?
Ja, es funktioniert nicht alleine. Das bin ich dann irgendwann draufgekommen und habe da das Riesenglück, dass meine Verlobte mein Social Media mittlerweile managt. Weil natürlich gerade die spannendsten Phasen sind die direkt vor und bei den Wettkämpfen. Das sind aber auch genau die Phasen, wo ich mich eigentlich auf die Wettkämpfe konzentriere.
Wo du keinen Kopf hast.
Wenig bis keinen Kopf habe für Instagram und dann nach meinem Rennen noch Ergebnisse posten soll, weil es ist natürlich nur am gleichen Tag interessant und eigentlich sollte ich schlafen und sitze aber da und überlege mir noch Captions. Das fällt jetzt alles weg, nachdem das eben meine Verlobte macht. Und
sitzt die Verlobte dann nachts
und postet
Stories.
Ist nicht nur professioneller, sondern auch aktueller. Ja. Und das macht einen riesen Unterschied, zusätzlich auch noch regelmäßiger, weil bei mir ist natürlich, wenn harte Trainingsphasen sind, habe ich einfach die Zeit nicht, dass ich mich jetzt auch noch hinsetze und mir Content überlege. Das funktioniert jetzt viel besser und hat, seit wir zusammenarbeiten, auch schon wahnsinnige Ergebnisse gebracht.
Was heißt wahnsinnige Ergebnisse jetzt so in Followerzahlen?
Ja, allein jetzt im letzten Monat haben wir uns von 4.000 auf über 6.000 gesteigert.
Wahnsinn.
Was über 150% sind. Und es hört auch jetzt nach den Paralympics nicht auf. Also es steigt Gott sei Dank noch sehr. Das letzte Reel mit über 700.000 Views. Also es geht in die richtige Richtung und für mich Social Media definitiv da auch ganz wichtig. Und wenn wir dann solche Zahlen abliefern, ist das natürlich das, was auch wieder für Sponsoren sehr interessant wird.
Ich wollte gerade sagen, wieso ist es dir so wichtig? Liegt es an den Sponsoren, dass du da auf Instagram das so pushen möchtest?
Es sind im Prinzip zwei Sachen. Natürlich einerseits für Sponsoren. Mir war irgendwann klar, ich möchte das professionell machen. Dafür muss ich irgendwie Geld aufstellen, weil ich muss um die Welt fliegen, ich muss einen Trainer bezahlen, ich muss Schwimmbahnen mieten. Und wie kann ich Sponsoren finden, indem ich irgendwie Werbung machen kann? Und dazu ist es einerseits in den Zeitungen, im Fernsehen ganz interessant. Das habe ich aber nicht so in der Hand, weil das die Journalisten entscheiden. Ich kann versuchen, ihnen was zu geben. Ob sie es dann nehmen oder nicht, ist eine Sache. Social Media habe ich selber in der Hand. Und wenn man sich anschaut, was für Influencer an Reichweite haben, da können die Zeitungen ja oft gar nicht mehr mithalten. Und dadurch habe ich da die Möglichkeit, meine Inhalte an die Öffentlichkeit zu geben und natürlich für Sponsoren lukrativ zu sein, indem ich da eine große Reichweite habe. Das Zweite, was ich aber habe, ist, dass ich einfach versuchen möchte, mit dem Thema Inklusion aufzugreifen. Ist ja noch immer ein großes Tabuthema in Österreich und einfach manchmal auch einfach durch meinen Alltag zeigen möchte oder durch den Alltag als Spitzensportler und durch den Alltag als Mensch mit Behinderung. Und das ist natürlich Social Media eine super Möglichkeit, um da die Leute aus allernächster Nähe an der Hand zu nehmen und ihnen zu zeigen, was ich so erlebe und wenn sie es interessiert, dass sie es auch miterleben können.
Dass bei dem Thema Inklusion noch sehr viel Aufholarbeit zu leisten ist, darüber werden wir im nächsten Blog sprechen. Das ist nämlich gerade aktuell wieder sehr, sehr deutlich geworden in den Medien. Jetzt aber nochmal zurück zu dem Punkt, du sagst, irgendwann entscheidet man, man macht es dann professionell. Wann war bei dir der Punkt, wo du sagst, okay, es ist jetzt nicht mehr noch Hobby, ich will es jetzt als Beruf angehen?
Ja, es ist über die Zeit das Training immer mehr geworden, habe dann bessere Wettkämpfe machen können, also sprich in größeren Reichweiten, nicht mehr nur in Wien irgendwo, sondern dann auch mal in ganz Österreich oder mal in einem Ausland. Dann habe ich mehr trainieren wollen, damit ich besser werde, weil man will ja doch jetzt nicht hinfahren und Letzter werden, sondern möchte auch was gewinnen. So hat sich das ein bisschen aufgespielt und irgendwann habe ich entschieden, hey, mein Studium ist zwar richtig cool, interessiert mich.
Was hast du studiert?
Ich studiere medizinische Informatik noch immer, aber irgendwann habe ich dann den Punkt entschlossen, ich stelle es ein bisschen hinten an und nehme mir mehr Zeit fürs Training. Und mit dem Punkt, dass ich beim österreichischen Heeressport aufgenommen worden bin, habe ich dann auch ein Gehalt für meinen Sport bekommen. Und das war der Punkt, wo ich es dann auch einfach professionell ausüben habe können, weil einfach diese Grundfinanzierung abgesichert war.
Mhm. Ja, das klingt nach einem sehr zeitaufwendigen Studium. Also ich verstehe, dass man sich dann irgendwo auch mal entscheiden muss. Wie ist es mit den Verdienstmöglichkeiten im Schwimmsport? Vielleicht auch im Vergleich, wenn man olympischer Sportler ist oder paralympischer Sportler. Gibt es da Unterschiede?
Ja, Unterschiede gibt es definitiv. In Österreich ist Schwimmen jetzt schon eine Randsportart. Mhm. Paraschwimmen ist dann der Rand von der Randsportart, wenn man so möchte. Dementsprechend da muss man sich das selber auf die Beine stellen. Es wird nicht viel live übertragen. Und dementsprechend auch Social Media für mich eine super Möglichkeit, um da aufzuzeigen, was ich täglich mache, wie ich trainiere und was auch bei den Wettkämpfen passiert, wie das so funktioniert. Weil gerade Paraschwimmen sehr spannend ist mit sehr vielen verschiedenen Behinderungen und doch interessant, wie die Leute da teilweise dann wirklich schwimmen können und wie schnell sie damit sind. Mhm. Und ja, genau so hat sich das gut ergeben und funktioniert jetzt für mich so ganz gut.
Aber das heißt, man muss drum kämpfen, es fällt einem da nichts in den Schoß.
Ja, leider überhaupt nicht. Also schenken tut einem natürlich niemand was, das ist auch sonst im Leben recht selten. Und ich habe dann eben irgendwann zum Glück endlich Förderungen bekommen. Man muss halt leider immer zuerst Leistungen abliefern, damit man in die Fördertöpfe kommt. Das ist halt ein bisschen das Problem. Da war ich dann Gott sei Dank einmal drinnen. Aber man muss dazu sagen, die Förderungen sind super, aber ohne private Sponsoren wäre es unmöglich, so eine Profikarriere zu finanzieren. Dementsprechend war es für mich wichtig, auch privat Sponsoren zu finden. War am Anfang für mich sehr spannend, weil ich mit dem noch nicht viel zu tun gehabt habe und ich eigentlich nur Schwimmer sein wollte. Jetzt habe ich auf einmal Manager sein müssen und auch Presseberichte schreiben und also ganz viele verschiedene Rollen einnehmen müssen. Und so habe ich dann zum Glück Sponsoren gefunden. Mittlerweile bin ich viel mehr in den Medien und das ist natürlich jetzt auch wieder viel leichter, damit Sponsoren zusammenzukommen, weil es soll jetzt nicht eine Geldgabe sein an einen Mensch mit Behinderung, damit er sein Hobby ausüben kann, sondern es ist Profisport, den ich hier mache und ich möchte keine Geschenke haben, sondern es soll ja auch dem Sponsor was bringen und mittlerweile mit den Zahlen und Reichweiten ist es wirklich Hand in Hand und damit ich profitiere, der Sponsor profitiert und im besten Fall alle was davon haben.
Das heißt, die Mischung aus Leistung quasi und aber auch den Sponsoren, die das Ganze ermöglichen, dass du weiter Leistung erbringen kannst. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass du bist ja sehr spontan hier, weil es einen sehr aktuellen Aufhänger gibt. Genau darüber möchten wir im nächsten Blog sprechen. Das Internet ist gerade voll davon. Ein Shitstorm, zu Recht, nicht zu Recht. Wir werden es mit dir gleich besprechen. Bleibt unbedingt dran, wir sind gleich wieder zurück. Andreas, wir wollen heute auch über einen Skandal mit dir sprechen, einen Shitstorm, der gerade die ganzen sozialen Medien bewegt. Ich glaube, für alle, die es nicht wissen, ich glaube zwar, es hat jeder mitbekommen, aber folgende Situation. Comedian aus Deutschland, Luke Mockridge, war in einem Podcast Die Deutschen zu Gast. Und dort ging es auch um die Paralympics jetzt in Paris. Und er hat dort eine Aussage getätigt, die wirklich, also mehrere Aussagen, aber eine vor allem, die wirklich unter der Gürtellinie war. Und zwar hat er gesagt, ich zitiere, es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken und wer als letzter trinkt, der hat halt gewonnen. Daraufhin wurde natürlich gelacht, weil da hat niemand reflektiert, keine Sekunde. Andreas, du bist Paraschwimmer, das heißt, du bist eigentlich der, wo man sagen kann, dich betrifft diese Aussage oder trifft die Aussage vielleicht besonders. Wie ist deine Meinung, wie sind deine Gefühle zu solchen Sätzen?
Es ist absolut traurig, also es fällt mir jetzt noch schwer, da die richtigen Worte zu finden, die man auch im Radio sagen darf. Ja. Also ich glaube, es ist sehr eindeutig. Wahnsinn, mich trifft es natürlich nochmal mehr, weil ich ein Mensch mit Behinderung bin, zusätzlich Schwimmer bin und bei meinem Unfall fast ertrunken wäre und er wirft damit herum, als ob Ertrinken einfach so eine Sache ist, die man halt mal macht. Und das ist wirklich ein Wahnsinn, weil es ist Höchstleistungssport, der da abgeliefert wird und gerade von Leuten, die schwere Amputationen haben, keine Arme, keine Beine und sich im Wasser wirklich nur mit so einer Delfinbewegung fortbewegen. Allerhöchsten Respekt, dass sie überhaupt ins Wasser gehen und
Wahnsinn.
Sich dran und dann auch noch wahrscheinlich schneller schwimmen als Luke Mockridge. Also das ist ja nicht, dass die da irgendwie sich bewegen, weil es halt gesund für den Körper ist, sondern wirklich Hochleistungssport und solche menschenverachtenden Aussagen sind schon sehr traurig und dass sich die Jungs dann auch noch so gegenseitig dran belustigen und sich noch weiter aufspielen, macht das alles eigentlich noch viel trauriger.
Jetzt hört man halt auch oft Aussagen zum Beispiel anderer Comedian Kristall, einer, der auch sehr oft auf Menschen mit Behinderungen hinbeckt, sich lustig macht, der dann sagt, was viele Comedians auch unterschreiben, man muss alle Menschen diskriminieren und verarschen, mehr oder weniger, weil sonst ist es erst recht wieder Diskriminierung. Wie stehst du zu solchen Aussagen?
Ich glaube, alle Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr gut bin im Witze machen über Behinderungen. Sehe mich da als erste Zielscheibe immer. Mhm. Verwende meine eigene Behinderung oft auch für Witze. Also ich bin der Erste, der über Behinderungen Witze machen kann. Finde ich auch wichtig, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt mein Leben lang traurig bin über meine Behinderung oder wenn das irgendwer anspricht, ich sofort in Tränen ausbrich.
Ja.
Also man muss versuchen, irgendwann damit umgehen zu können. Und ich glaube, Lachen ist da dann auch noch das Beste, wenn man sogar drüber lachen kann. Und ich finde die Witze ganz gut, vor allem wer mich gemeinsam mit Andreas Onea schon bei Interviews oder Fernsehauftritten erlebt hat, weiß, wie wir mit dem Thema umgehen. Also man kann das schon wirklich sehr gut einsetzen, gerade auch im Zwecke zur Belustigung anderer. Aber das, was sie gemacht haben, hat nichts mehr mit Witzen zu tun und es ist auch eigentlich nicht über Menschen mit Behinderung lustig machen, sondern in meiner Meinung ist es menschenverachtend und wirklich tief und hat da auch nichts mehr mit irgendeinem schwarzen Humor oder so zu tun.
Das heißt, da ziehst du die Grenze quasi. Schwarzer Humor, ja, aber es muss immer noch respektvoll bleiben.
Definitiv.
Ich glaube, da kann man auch ganz ehrlich sagen, das Internet hat eine gute Eigenschaft, es vergisst einfach nicht und es sagt dir sehr, sehr schnell, wo du dran bist. Und das war einfach nicht lustig. Das war wirklich einfach nicht lustig. Also wir haben uns alle, also nicht alle, aber es sind 20.000 Kommentare auf einem Video alleine, wir haben uns viele Kommentare angeschaut, nicht ein einziger Mensch hat gemeint, ja, das war eh irgendwo witzig. Das war einfach nicht lustig.
Und ich denke, das ist halt auch ganz wichtig, wenn du in so einer Position bist, in so einem Podcast mit der Reichweite und dir dessen bewusst sein musst, dass unabhängig von dem, was du dir vielleicht privat denkst. Und es ist natürlich schwer, Leuten vorzuschreiben, was sie sich denken. Aber du hast eine Verantwortungsposition und du hast eine gewisse Reichweite, die du aktiv nutzt. Und da musst du bewusst sein, wie weit die Konsequenzen gehen können. Egal, ob du etwas persönlich lustig findest oder nicht. Das ist eine Verantwortungsaufgabe und eine Position, die sich diese Leute bewusst sein müssen.
Der Shitstorm im Internet war ja relativ eindeutig, muss man sagen. Und dieser Shitstorm, der hatte jetzt Gott sei Dank auch einige Folgen. Petra Munilla, vielleicht könnt ihr da kurz einhacken.
Also der Shitstorm wird jetzt schon gehandelt als potenzieller Shitstorm of the Year. Wir haben ja noch ein paar Monate vor uns, aber Gratulation an ihn, der das geschafft hat. Zum zweiten Mal übrigens.
Muss man sagen, ja. Es ist nicht das erste Mal, dass er in den Medien ist, genau, und einen Shitstorm durchlebt hat, aber er hat scheinbar nicht daraus gelernt.
Er wollte es halt wissen, ja. Also eine Folge, die mir spontan untergekommen ist direkt, war die von Sat.1, die geplante Show von ihm im September bereits abgesetzt haben, bevor sie beginnt. Und
Die zweite,
da haben wir gerade vorher drüber geredet.
Die zweite ist auch eine, die halt oftmals mit sowas Hand in Hand geht. Der Andi hat es vorher gesagt, dass im Zusammenhang mit Unternehmen ist es super wichtig, dass es eine Win-Win-Situation ist, dass beide was davon haben und beide davon profitieren. Und das ist auch wichtig, dass die Werte vom Unternehmen und die Werte der gesponserten Person oder der Plattform übereinander einstimmen. Und die haben einen richtig großen Sponsor verloren, also der Podcast, das Format.
Die Deutschen, ja.
Die Deutschen, genau, die haben den Sponsor verloren auf Basis dieser Folge, auf Basis der Aussagen, weil die gemeint haben, wir müssen uns davon distanzieren. Und das hat natürlich auch finanzielle Auswirkungen und allein deswegen ist es umso wichtiger, dass du dir sowas im Vorhinein überlegen musst.
Von den beiden Podcastern stand, jetzt ist noch nichts gekommen. Von Luke Mockridge ist eine, wir nennen es mal Entschuldigung, gekommen. Aber auch nicht so richtig. Also er hätte es versucht, er hat sich öffentlich dazu geäußert. Seid dahingestellt, wie gut die Entschuldigung ist. Andreas, kann man sowas dann ernst nehmen, so ein Zurückrudern? Kann man sagen, okay, ich gebe dem noch eine zweite Chance? Oder wie stehst du dazu?
Ich glaube, es ist ganz wichtig. Also jeder Mensch kann Fehler machen, ist auch menschlich und gehört leider im Leben dazu. Was wichtig ist, dass man, wenn man einen Fehler macht, dazu steht und in weiterer Folge auch versucht, das so gut wie möglich auszubaden. In meinen Augen ist das hier aber überhaupt nicht passiert. Die Entschuldigung, wenn man das Instagram-Posting von ihm jetzt hernimmt, sehe ich nicht als Entschuldigung an dem Inhalt seiner Worte eigentlich, sondern er entschuldigt sich, dass es die Leute nicht lustig finden.
Ja.
Und das ist ja, finde ich, genau die falsche Ansichtssache. Es geht nicht darum, dass es die Leute nicht lustig finden und er den Witz erklären muss, sondern es geht um, was er damit auslöst. Und er hat keine Ahnung, was das bedeutet. Das sind Vollprofis, die haben ja zigtausende Follower und seit Jahren machen die nichts anderes, außer Content liefern. Die wissen genau, was sie tun. Und es geht ihnen hauptsächlich darum, Reichweite zu erreichen. Und da wissen sie nicht, wo die Grenze ist und wo man dann nicht mehr Menschen mit Behinderung ausnutzt und über sie lustig macht und herfährt, einfach um ein wahnsinnig virales Video zu generieren. Das geht einfach nicht. Und die Entschuldigung in meiner Augen ist keine Entschuldigung, sondern dann eigentlich dran vorbei und versuchen, das irgendwie runterzuspielen mit, ihr habt den Witz nicht richtig verstanden, weil es war kein Witz.
Was hättest du dir erwartet an der Stelle?
Definitiv, er muss komplett zurückrudern. Er muss sagen, dass es die falschen Worte waren, dass es gar nicht in meinen Augen seine Ansichtssache ist und über das redet er ja nicht. Also er bezieht sich selber nicht zu dem Ansichtspunkt zu Menschen mit Behinderung. Hat zwar die Einladung vom Deutschen Behindertensportverband angenommen, da mal dabei zu sein. Muss er wahrscheinlich, also geht nicht anders. Aber er hat sich nicht dazu geäußert, was für Folgen das hatte, was er gesagt hat, nicht darüber geäußert, was er für eine Sicht zu den Dingen hat. Und das finde ich da schon sehr schwach auf dem Niveau, auf dem er sich selber glaubt zu sein.
Also das ist wirklich eine Blaupause dafür, wie man es nicht macht. Also ja. Wir können jeder Marke, jedem Menschen ans Herz legen, sich diese Entschuldigung anzuschauen. So falsch kann man es gar nicht machen. Also das hat sogar uns nach 10 Jahren, wo wir den Spaß jetzt schon machen mit Social Media, überrascht, wie sehr man noch tiefer ins Klo greifen kann, wenn der Arm schon drin steckt bis zum Ellbogen.
Aber könnt ihr euch das aus Social-Media-Agenturen-Sicht erklären? Ich meine, das ist einer der größten deutschen Comedians. Der wird doch ein Riesenteam hinter sich haben. Da muss doch dann wer drüber schauen und sagen, das kannst du so nicht posten.
In der Theorie hast du natürlich recht, Alina. Und eigentlich in der Größenordnung gibt es auch ein Team. Das Problem ist aber, ein Zitat, der Fisch fängt immer beim Kopf an zu stinken. Und wenn er selber der Meinung ist, dass die Inhalte, die sie veröffentlichen, passen, dann wird er sein Team auch dementsprechend instruieren. Und natürlich wird dann vielleicht irgendwer in dem Team sich denken, hey, das können wir nicht bringen, ihm vielleicht sogar darauf hinweisen und dann sagt, na doch, ich finde es lustig. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass nicht nur das Team geschult ist, sondern auch die Leute, die halt dann im Endeffekt die Entscheidungsträger sind, ob das die Unternehmen sind, die Auftraggeber, ob das die Agenturinhaber sind oder die Sportler oder wer auch immer im Social-Media-Bereich etwas macht, muss sich einfach wirklich weiterbilden.
Also allein, dass das Posting jetzt gerade online ist, zeigt, dass das Team alles falsch macht. Wenn du so groß bist und so viele Follower hast, ein Star wirst, hast du leider viele Ja-Sager um dich. Und diese Ja-Sager sind die falschen Leute, weil die werden nur das widerspiegeln, wie der Ilja richtig gesagt hat, was du hören willst. Und das ist falsch.
vermutlich bildet man ja sein Team auch rund um das, was für Werte man vertritt.
Absolut.
Und es ist ja jetzt nicht die erste Aussage gewesen, die unter die Gürtellinie geht. Und ich glaube, wenn du gerade als Comedian dann trotzdem deine Bubble rund um dich hast, dein Publikum, das auch über sowas lacht, weil auch über diese Witze wurden im Publikum bei seinem Comedy-Programm ja gelacht. Das heißt, er bewegt sich in einer Bubble und ja, hat aus der nie rausgeschaut. Und das ist ja auch was, was ihr immer predigt. So, man muss auch mal aus seiner Bubble rausschauen.
Also wer auch immer ihm gesagt hat, bitte das Erste, was du machst nach dem Shitstorm, ist dich rechtfertigen, Leuten den Witz nochmal erklären und sagen, ein kleinwüchsiger Freund von dir hat ja gesagt, das ist witzig, der gehört sofort gefeuert und nie wieder in eine Position, wo der irgendwas entscheiden kann.
Man merkt halt einfach, dass diese Witze aus einer Werteeinstellung rauskommen und nicht einfach Witze sind. Andreas, wie siehst du das? Dürfen grundsätzlich nur die Menschen Witze machen über die Behinderung, die sie selbst haben? Oder würdest du sagen, wir sollen eben offen damit umgehen? Oder was würdest du vielleicht auch gerade Comedians und Leute in dem Bereich mitgeben, wie sie mit dem Thema umgehen? Na, einfach am Bogen rummachen oder kann man schon Witze machen?
Ich glaube, dieses Verschließen und den Bogen rummachen ist genau das Problem, was in der allgemeinen Bevölkerung zurzeit noch ist.
Mhm.
Das Thema Behinderung ist ein wahnsinnig großes Tabu, vor allem in Österreich. Ich als Betroffener merke es natürlich, dass die Leute, man darf nicht hinschauen und man darf nicht drüber reden. Das ist so der Klassiker. Die Kinder sind dann noch sehr neugierig, die dann zum Mama sagen, hey, ein Rollstuhl, warum hat ein Rollstuhl? Und die Eltern sofort, schau nicht hin und die Kinder wegziehen. Wobei das der beste Moment ist, dass ich immer klären kann, hey, ich kann die Beine nicht bewegen, deswegen fahre ich mit dem Rollstuhl rum, sonst ist alles normal. Und das fängt schon an, dass die Eltern den Kindern sagen, hey, nicht hingehen, nicht mitreden. Und das ist das Problem. Also diese Bogen machen ist ja, glaube ich, genau das Falsche. Also es gehört darüber geredet, es gehört normalisiert. Ich habe ein ganz normales Leben, nur dass ich einfach keine Schritte mache, sondern mit dem Rollstuhl herumfahre, was mir aber bergab einen riesen Vorteil bringt. Und genau darum geht es. Also Menschen mit Behinderung sind ganz normale Menschen. Manche Sachen sind halt anders, manche Sachen sind ein bisschen schwieriger, manche Sachen sind vielleicht sogar ein bisschen einfacher manchmal. Aber es gehört darüber offen geredet, es gehört aufgeklärt und ich glaube, dieses Tabu ist das große Problem, weshalb es dann manchmal auch entgleist, weil dann die Leute glauben, sie müssen ins andere Extrem gehen und so weit drüber schießen.
Ich glaube, Aufklärung ist auf jeden Fall das, was du jetzt ein Stück weit betrieben hast. Also danke, dass du da so offen bist, dass wir darüber sprechen konnten. Es war extrem, extrem spannend. Ich werde hier jetzt vorerst mal einen Punkt machen. Wir kommen aber noch zu einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Thema. Und zwar deinen großen Zielen. Es waren ja nicht die letzten Paralympics, bei denen du teilgenommen hast. So viel nehme ich schon mal vorweg. Was du vorhast, das besprechen wir gleich. So, wir sind schon beim letzten finalen Block angekommen. So schnell vergeht die Zeit. Ich würde sagen, wir schließen das Ganze nochmal ab, indem wir über die Paralympics dieses Jahr und auch die nächsten sprechen. Deine Ziele, Andreas. Vielleicht jetzt nochmal zu diesem Jahr, zu Paris. Was haben wir denn gerissen, wir Österreicher? Wie kannst du, mit welchem Fazit kommst du denn generell zurück?
Aber ich komme mit einem sehr schönen Fazit zurück. Also es waren wunderschöne Spiele. Ganz im österreichischen Team, ganz tolle Stimmung. Aber im Vergleich zu anderen Ländern sind wir natürlich da relativ klein, wenn man sich jetzt USA oder China anschaut, was die für Möglichkeiten haben. Und da sind wir ein cooles Team, gegenseitig sehr unterstützt, gegenseitig die Bewerber angeschaut, angefeuert, zusammengehalten. Da ist keiner dem anderen neidisch oder will sich selber in der besten Position sein, sondern jeder wünscht dem anderen das Beste. Das bestärkt er schon sehr. Und mit 4 Medaillen haben wir da auch ein bisschen ein Edelmetall mit nach Hause nehmen dürfen.
Absolut. Das heißt, du würdest sagen, innerhalb des Teams und innerhalb des Sports merkt man überhaupt keine Ausgrenzung und merkt den Teamzusammenhalt.
Das ist, glaube ich, wirklich was uns als Paralympic-Team Austria sehr ausmacht.
Dass auch das Verständnis zwischen den anderen da ist und auch mehr, weil ich habe dann oft schon das Gefühl, bei den Olympischen Spielen, es ist so der Ehrgeiz, dieses, man merkt schon auch diesen Zusammenhalt, aber man merkt schon, jeder kämpft für sich selber. Ja, ist es bei euch ähnlich oder?
Ja klar, man im Prinzip, vor allem in den Einzelsportarten, muss jeder ein Einzelkämpfer sein. Es geht dann nur mich, ich muss diese 50 Meter in meinem Fall so schnell wie möglich schwimmen, da kann man sonst niemand helfen. Und man muss natürlich dann selber den Ehrgeiz haben, also es bringt nichts, wenn alle sagen, du schaffst das und selber denke ich immer, schauen wir mal, was
wird. Mal.
Und da muss natürlich der Ehrgeiz da sein, aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn man sich gegenseitig anfeuert und unterstützen kann und nicht, wenn von den anderen irgendwie dauernd blöde Kommentare kommen, weil man wünscht sich halt selber die Goldmedaille und alle anderen sollen am besten Fall keine machen, damit ich im ganz großen Rampenlicht bin. Das ist ja wirklich überhaupt nicht der Fall und macht dann einfach das Umfeld im Team, man wohnt ja doch im gleichen Haus und im Olympischen Dorf sieht man sich dauernd und ist dann einfach ein viel angenehmeres Ambiente und macht die ganze Reise viel besser. Im Wettkampf aber natürlich voller Fokus und jeder kämpft für sich.
Das heißt, für dich hat es dieses Jahr leider keine Medaillen gegeben. Hast du trotzdem feiern können? Hat es trotzdem Grund zum Feiern gegeben mit den anderen? Oder fliegt man dann nach Hause mit einem eher traurigen Gefühl?
Es ist natürlich sehr schade als Weltrekordhalter und Vize-Weltmeister, dass ich dann in meinem Bewerb leider krank war und nicht starten habe können. Mhm. Ich habe da wirklich sehr gern gezeigt, was ich drauf habe und um die Medaillen mitgekämpft. Aber ich kann sich ändern, es ist wie es ist. Bin froh, dass ich dann überhaupt noch schwimmen habe können und auch in meinen Nebenbewerben 2 Top-10-Platzierungen geholt habe. Also ich bin jetzt in allen Bewerben in den Top-10 in der Welt. Das ist schon sehr, sehr cool.
Wahnsinn.
War da dann eine Versöhnung. Ein Auge natürlich sehr traurig, dass ich nicht Medaille mitkämpfen kann in meinem Bewerb. Das andere Auge aber sehr froh, dass ich doch noch gesund geworden bin und doch noch Top-10-Plätze erschwimmen habe können nach dieser schweren Erkrankung. Und ich fokussiere mich da lieber auf das Auge, das auf die schönen Dinge schaut. Und das ist das, an das ich mich zurückerinnern möchte.
Schön. Und ein Auge blickt schon in die Zukunft oder vielleicht schon beide. Ich weiß nicht, wie es ist. Wie schaut jetzt mal die nächste Zeit aus? Ich glaube, jetzt machst du mal kurz Pause, oder?
Absolut. Wir haben jetzt Saisonpause. Ich habe jetzt mal 2 bis 3 Wochen komplett frei. Ist auch einfach für den Kopf ganz wichtig. Ja. Dass man da mal ein bisschen Abstand gewinnt von der Schwimmhalle, ein bisschen Chlorpause und dann geht wieder der nächste Olympiazyklus los. Also es sind wieder 4 Jahre. 4 Jahre sind einerseits urlang, andererseits aber nicht so viel, weil Technikänderung oder sowas dauert immer sehr viel Zeit und in 4 Jahren muss wieder alles perfekt sein. Also man muss da die 4 Jahre wieder periodisieren, überlegen, in welchem Jahr welche Sachen man macht und das Jahr wieder runterbrechen auf die Monate. Ich habe da zum Glück einen genialen Sportwissenschaftler, den Gerd Buckel, der das alles für mich übernimmt. Und so werden wir die 4 Jahre bis zu den Paralympics in Los Angeles optimal nutzen, damit ich bis dahin auf jeden Fall noch schneller werden werde.
Was ist das Ziel für 2028?
Ja, das Ziel ist ganz klar. Ich habe einmal beim Interview gesagt, ich möchte der schnellste Schwimmer der Welt werden. Ist mir da so ein bisschen rausgerutscht vor lauter Euphorie.
Tja.
Jetzt liegt es am Tisch.
Dann war es schwarz auf weiß, ja.
Und so habe ich dieses Ziel jetzt. Mit dem Rekord ist es mir natürlich einerseits schon gelungen, was ein wirklich geiles Gefühl ist es, noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen jemand schneller geschwommen als ich auf die 200
Absurd.
Meter Brust.
Wahnsinn.
Aber natürlich das Ganze in einem paralympischen Umfeld nochmal zu zeigen und für Österreich diese paralympische Goldmedaille zu holen, ist dann nochmal was ganz Besonderes. Dementsprechend der schnellste Schwimmer der Welt zu werden und das in Los Angeles, wo Amerika ja bekannt ist, Großveranstaltungen gut aufzusehen, ein riesen Marketing rundherum zu machen. Und das wäre natürlich ein super Moment und für das werde ich jetzt wieder 4 Jahre lang täglich ins kalte Wasser springen.
Das wird ein sehr fettes Event. Alle, die das mitverfolgen wollen, kriegen das wahrscheinlich bei dir auf Social Media mit, oder?
Genau, das ist natürlich was, wo ich Social Media unbedingt einsetzen möchte, um da einfach natürlich mein tägliches Leben zu zeigen, aber auch die Fortschritte, die ich mache, den österreichischen Sport ein bisschen zu zeigen und was mit Behinderung auch möglich ist. Das Riesenglück mit meiner Verlobten, die mich ja jeden Tag begleitet, die das aus erster Nähe wirklich filmt, postet und verbreitet. Und ich natürlich auch immer versuche, auf Fragen einzugehen. Es gibt natürlich neben der Behinderung viele Fragen, zum Spitzensport viele Fragen. Da bin ich einfach erreichbar für jeden, wir haben direkten Kontakt. Finde ich ein super Werkzeug und natürlich in dritter Linie auch für meine Sponsoren, wo ich versuche natürlich mit meinen Werten, die da, glaube ich, mich am besten verkaufen und auch mit meinen Vorträgen, meinen Keynotes zum Glück sehr gut ankommen. Und das sind so viele Punkte, die einfach perfekt zusammenpassen und dass Social Media ein sehr praktisches Werkzeug für mich ist.
Vielen Dank. Ich glaube, du bist extrem nahbar gewesen jetzt in der letzten Stunde. Es war sehr spannend, hat man sehr viel mitnehmen können. Ich höre auch ein bisschen raus, dass ihr euch jetzt eine Pause verdient habt, ihr zwei. Die Verlobte danke, steht neben uns, die nickt. Genießt diese Auszeit und ich glaube, wir freuen uns alle drauf, dich weiter mitzuverfolgen und zu schauen, ja, ob das mit deinem Plan so aufgeht. Wir wünschen es dir auf jeden Fall.
Vielen Dank, Andi.
Danke dir.
Petram und Ilja, auch danke an euch. Und wir sind nächste Woche wieder zurück. Selbe Zeit, selber Ort, 20 Uhr.